Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herzlich willkommen bei SBS Audio. Ich spreche heute mit Helmut Morschek über ein Leben zwischen Deutschland und Australien, über Handel, Reisen und darüber, wie sich Heimat über Jahrzehnte verändern kann. Herr Morschek, wenn man auf Ihr Leben schaut, könnte man meinen, Sie hätten mehrere Leben geführt. Eins in Deutschland und eins in Australien und eins über die ganze Welt hier verteilt. Nehmen Sie uns doch einmal mit zurück an den Anfang. Wie begann denn diese ganze Reise eigentlich?
Ja, die Reise, muss ich mal ein bisschen zurückgehen. Ich hatte eine schwere Jugendzeit. Wir haben alles verloren in Danzig. Wir hatten nichts. Ich kannte meine Mutter nicht. Meine Mutter hat mich weggegeben, wie ich geboren wurde. Und mein Vater hat mich an eine von ihren Schwestern gegeben. Und mein Vater hat mich da abgeholt. Mein Vater war 20 oder 22 Jahre älter wie meine Mutter. Und mein Vater hatte natürlich gewisse Anziehungen an Frauen, weil er Kapellmeister war und in Uniform. Und das hat natürlich auf einige weiblichen Leute gewirkt. Hat er eine Frau geheiratet, die 20 oder 22 Jahre jünger war wie er. Und sie gab mich weg. Und mein Vater gab mich dann an eine von seinen Freundinnen, die nie verheiratet war und nie eigene Kinder hatte. Die hat mich großgezogen. Wie ein Engel war sie. Ach, glaubst du gar nicht, du. Was wir durchgemacht haben, wir standen, wie wir aus dem Bunker kamen in Danzig. Weil wir mussten raus, das Wasser stieg an. Eine Bombe fiel auf den Bunker, der war Untergrund. Und oben warteten die Russen auf uns. Mit ihren Maschinenpistolen. Alle nach Sibirien. Und meine Mama, die war in Thurn geboren, wo die offizielle Grenze, so sagte sie, zwischen Deutschland und Polen durch die Küche ging. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie hat ein bisschen Russisch verstanden und hat gesagt, Helmut, lauf, komm mit. Sie wollte uns erschossen haben. Sie hatte gehört, dass wir alle nach Sibirien sollten. 1 Million Leute sind verschwunden, nie wieder gehört. Da kam nie wieder einer zurück. Und Mama hat mich mitgenommen und haben wir weggelaufen und sind in einem Waggon von der Eisenbahn. Hat sie sich uns beide versteckt. Und irgendwie hat mich was gebissen oder was. Ich kriegte Typhus. Und sie musste dann mich rausschleppen. In einen Kindergarten. Da stand so eine kleine Hütte. Und da lebten schon 17 Menschen. Wir haben da 2 Stühle zusammengestellt, damit ich was zu schlafen hatte. Und die Damen da, die durften für die Russen arbeiten. Wäsche waschen, Kartoffeln schälen und so weiter. Sauber machen. Fürs Essen. Keiner kriegte bezahlt. Und da waren sie, und da war ein russischer Offizier. Na, ich kann das bloß vom Hören und Sagen erzählen. Der hieß Nikolai. Und der hatte seine Familie sogar schon mitgebracht. Nachdem die Deutschland übernommen hatten. Und er hat gesehen, dass ich krank war. Und da ist er, kam er zurück von der Kaserne und hat Mama ein Geräucherstück Schweinebacke oder sowas gegeben, damit ich was zu essen kriegte und mich aufmöbeln konnte. Dann fing ich als 5-jähriger Junge wieder an zu laufen. Haben mir die Russen sozusagen das Leben gerettet, ne?
Also haben Sie ja schon eine große Geschichte eigentlich erlebt, bevor Sie überhaupt nach Australien kamen. Wie kam das denn eigentlich? Sie sind da mit einer Gruppe Freunde los.
Ja, aber einer von unseren Fußballkollegen, nicht in unserem Verein, einen anderen Verein, der hatte einen Lehrgang. Der war Handwerker, irgend sowas, ne? Und der ist auf einem Schiff angemustert, und das Schiff liegt in Tasmanien an, zu unserer Zeit im Herbst. Und das hat ihm so gefallen, das sah genauso aus wie Norddeutschland, wo die Blätter sich verändern und von den Bäumen fallen. Und in den Zeitungen damals stand jeden Tag Anzeigen drin, auswandern nach Australien oder nach Kanada. Die suchten Leute, für die Leute, die Männer, die nicht zurückgekommen sind vom Krieg. Und natürlich, dieser Herr sagt, ich fahre nach Australien. Hat er auch gemacht. Und was der an Geld verdiente damals, australische Pfund, dann war das australische Pfund 8 deutsche Mark wert. Und wir haben bloß gestaunt, was der in der Woche verdiente. Dafür mussten wir monatelang arbeiten als Lehrlinge. Und der kriegt natürlich einige Leute die Idee, wir wandern alle aus. Auch mein Kollege, ne? War eine von ungefähr 12. Ja, von den 12 ist am Ende einer gegangen, mein Kollege. Die anderen haben alle abgedankt oder gesagt, wir kommen später. Keiner kam. Da hat er mich mal eines Abends mal gefragt, was machst du denn, wenn wir fertig sind mit der Lehre? Ich sag, ich gehe zum Militär, bevor sie mich einziehen. Da habe ich Unterkunft, da habe ich Klamotten, kriege ich was zu essen, Urlaub und so weiter und wahrscheinlich genug Geld, um meiner Mama noch was zurückzugeben. Und da bin ich zur Standortverwaltung gegangen und die haben mich gefragt, was ich für eine Schulausbildung hatte. Hab ich gesagt, mit der Reife. Und da sagte der Herr, da können Sie ja Offiziersanwärter werden. Dauert 10 Monate, 2, 3 Kurse mitmachen. Das ist ja ganz einfach dann, ne? Naja. Und das wollte ich auch machen. Und da sollte ich zu einer Untersuchung nach Köln von Rendsburg in Schleswig-Holstein. Und in der Zwischenzeit habe ich mir das anders überlegt. Ich fahre mit Jürgen nach Australien.
Also eine relativ spontane Entscheidung dann. Wir gehen mal ans andere Ende der Welt.
Ja, aber eine spontane Entscheidung mit Handschlag. Ich weiß nicht, ob man es heute noch kennt, aber zu meiner Jugendzeit, ein Handschlag war ein Ehrenwort. Und das kannst du nicht wieder zurücknehmen. Dann hast du keine Freunde mehr.
Jetzt sind aber ja die anderen Freunde, soweit ich weiß, alle wieder zurückgegangen und Sie sind geblieben. Wie kam das denn, dass Sie sagten, ich bleib hier?
Ja, meine Mama starb, mein Vater starb, wie ich 17 war. Und ich brauchte die Genehmigung meiner Mutter, auszuwandern. Ich wusste nur vom Scheidungsurteil, dass sie in Leipzig wohnte. Und damals waren die Sitten anders zwischen Ost und West. Der Westen sagt, du brauchst die Unterschrift deines Vormunds, weil du noch keine 21 bist. Und in der DDR hieß das, du bist volljährig, wenn du über 18 bist. Das schrieb ich an meine Mutter und sie schrieb, du kannst auswandern. Und der Westen sagt, nein, du kannst nicht auswandern. Und sagt meine Mama, die mich großgezogen hat, die beiden Frauen, die kannten sich und kamen nicht miteinander aus, wegen meinem Vater. Und da sagte meine Mama, lad sie ein, sie soll hier rüberkommen, nach Rendsburg und unterschreiben. Na, sie kam an, ich habe sie vom Bahnhof abgeholt in Rendsburg und wir hatten uns in der Wolle innerhalb von 5 Minuten. Sie fragt zu mir, wohnst du mit der Frau? So, natürlich. Ich habe mich großgezogen. Ich sag, wenn dir das nicht passt, sobald du weiterreden willst, setz dich auf den Zug und fahr zurück. Wie redest du denn mit mir? Ich bin deine Mutter. Ich sag, du bist vielleicht meine Mutter, aber dich kenne ich nicht. Und wenn du so weiter plapperst, hau ab. Und sag, wenn das in meiner Gegenwart ist, wirst du rausgeschmissen. Sie war eine Woche da. Und hat sich wenigstens meiner Gegenwart benommen, obwohl Mama hinterher mir erzählt haben, sie haben sich dauernd in der Wolle gehabt. Aber ich habe die Unterschrift bekommen, auszuwandern. Und das Zeug liegt immer noch bei mir hier in Kutschi zu Hause. Ich komme da nicht ran. 10 Tage nach meinem 19. Geburtstag hat mich die westdeutsche Regierung für volljährig erklärt. Also ich konnte erschreiben und alles machen, was 21-Jähriger macht, außer wählen. Ich konnte nicht wählen zum Bundestag.
Und was hat Sie dann aber dazu gebracht, zu sagen, ich bleibe jetzt dauerhaft hier?
Na, die beiden Jungs, die mit mir ausgewandert sind, der andere Lehrling, der Willi, der kam aus Pommern und Jürgen war Schleswig-Holsteiner. Willis Vater wurde krank und er war der älteste von 7 Kindern. Er sagte, ich muss nach Haus, Mama braucht ein bisschen Hilfe. Und Jürgen, sein Vater, war Testpilot gewesen während des Weltkriegs für Messerschmitt. Und er ist in Rendsburg am Kielkanal unter der Hochbrücke durchgeflogen mit einem Testflugzeug. Das hat der Regierung damals nicht gefallen. Da haben sie ihn an die russische Front geschickt. Aber 2 Tage später war er tot. Aber Jürgens Mutter hatte ein bisschen Geld von zu Hause. Und Jürgen sagt, ich muss nach Hause. Da stand ich alleine da. Aber in der Zwischenzeit habe ich den Mädchen kennengelernt. Und Mama schrieb mir dann noch, heirate das Mädchen. Naja, hat eine Weile gedauert, bis ich sie geheiratet habe. Aber dann Mama starb und ich war nicht zu Hause. Und ich saß hinter dem Mädchen auf der Arbeit. Die hat mir Arbeit besorgt in der Glasfirma. In einer, das hieß in Scientist Division. Da haben sie Testgläser und sowas gemacht und Apparate für die, wie nennt man das ja, für die Universitäten und Krankenhäuser. Und das ganze System war metrisch. Ja, für mich war das ja einfach, ne? Zur Schule gegangen, Mittelschule und so weiter. Und hier war das alles ausländisch, ne? Ja, piece of cake. Ich habe 1 Stunde gearbeitet am Tag. Ich hatte nichts zu tun. Da habe ich sie gefragt, da war eine Dame da, die waren 3 oder 4 Monate hinterher mit ihren, wie nennt man die Dinger, auszufüllen. Monatliche Einnahmen und so weiter in verschiedenen Fabriken. Und da habe ich sie gefragt, ob ich ihr helfen kann. Sagt sie, du musst aber so und so fahren. Da habe ich den Boss gefragt und er sagt, ja, wenn du Zeit hast. Und dann ein paar Wochen später war alles auf Vordermann. Und naja, in der Zwischenzeit hat meine Frau mit mir geredet, wie es meiner Mama geht. Ich sage, meine Mama ist gestorben. Und dann sagte meine Freundin, verlobt, Ex-verlobt, wieder verlobt und so weiter. Ja, wie Kinder das machen? Wollen wir eine Tasse Kaffee trinken? Okay. Ich wusste nicht, wo sie wohnte. Und da sagte sie, ja, pass auf. Wir fangen nicht nochmal wieder von vorne an. Du heiratest mich oder nix. Da habe ich gesagt, okay. Gib mir ein Jahr Zeit. Haben wir gemacht.
Und ganz herzlichen Dank, Herr Moschek. Wir sind ein bisschen schon über unserer Zeit, aber ich würde sagen, das ist Teil 1, weil Ihr Leben ist so spannend, dass wir darüber weitersprechen müssen. Und wie es weitergeht, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie bei der nächsten Sendung. Und wir sprechen uns also wieder. Vielen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.